Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Unsere Themen: Streit um unbezahlte Rechnungen. Die Krankenkassen und die Kantone können sich nicht einigen. Japan und die Krise. Das Exportland steckt in der tiefsten Rezession seit mehr als 60 Jahren. Dazu ein Gespräch später in der Sendung. Dann Saudi-Arabien und die Reformen. König Abdallah schickt Hardliner in die Wüste und holt erstmals eine Frau in die Regierung. Frankreich und seine Ränder. In den Überseeterritorien kocht die Wut hoch über die hohen Preise. Paris ist ratlos. Und er will nie über Kunst geredet haben. Aber machen tut er sie, groß und schwer. Bernhard Luginbühl zum 80. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Stefan Wüthrich, er hat den Nachrichtenüberblick.
Der Streit zwischen den kantonalen Gesundheitsdirektoren und den Krankenkassen um nicht bezahlte Prämien geht weiter. Die Gesundheitsdirektoren haben die Gespräche mit dem Krankenkassenverband Sondeswiss abgebrochen und wollen, dass nun das Parlament eine Regelung trifft. Nach Angaben der Kantone sind rund 150.000 Menschen mit einem Leistungsstopp belegt, weil sie die Prämien nicht bezahlt haben. Noch im Herbst hatten beide Seiten über eine Einigung berichtet. Demnach hätten die Kantone 85% der ausstehenden Prämien übernehmen sollen. Die Kassen hätten im Gegenzug die Behandlung der Patienten garantiert. Den Krankenkassen ist diese Regelung aber zu wenig detailliert. Die ehemalige Kehrichtdeponie La Pila unweit von Freiburg ist mit rund 20 Tonnen hochgiftigem PCB belastet. Gemäß einem Untersuchungsbericht ist das verseuchte Material auf die ganze Deponie verteilt. PCB zählt zu den giftigsten Stoffen überhaupt und ist in der Schweiz seit über 20 Jahren verboten. Die Behörden wollen nun mit Sofortmaßnahmen sicherstellen, dass weniger Schadstoffe in die Sahne fließen. Schwer belastetes Material soll weggeschafft werden. Japan leidet als Exportland besonders stark unter der Wirtschaftskrise. Es kann seine Produkte im Ausland nicht verkaufen. Das Bruttoinlandprodukt sank im letzten Quartal um 3,3%. Das ist so stark wie seit der Ölkrise Anfang der 70er Jahre nicht mehr. Verglichen mit der Vorjahresperiode betrug der Rückgang sogar fast 13%. In Italien fordern Politiker, dass die Regierung Berlusconi unbewaffnete Bürgerwehren erlaubt. Mit dieser und anderen Massnahmen soll auf eine Reihe von Vergewaltigungen in italienischen Großstädten reagiert werden. Zudem fordert der Minister für Bürokratieabbau, Roberto Calderoli, dass Sexualstraftäter chemisch kastriert werden. Die Gegner der Massnahmen sprechen von Rassismusgefahr und damit werde ein Klima des Hasses geschürt. Die ungarische Regierung hat eine Reihe von Massnahmen angekündigt, die das Land aus der Wirtschaftskrise führen sollen. So soll die Bauwirtschaft Staatsaufträge in Höhe von rund 6 Milliarden Euro erhalten. Gut 4,5 Milliarden sind für Kredite an die Wirtschaft vorgesehen. Gleichzeitig sind Steuererhöhungen und Kürzungen bei den Sozialleistungen geplant. Im letzten Herbst konnte Ungarn einen Staatsbankrott nur abwenden, weil der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank und die EU Kredite von 20 Milliarden Euro gewährten. Die pakistanischen Behörden haben mit den radikal-islamischen Taliban ein Abkommen getroffen. Beobachter vermuten, dass die Regierung damit einen Keil treiben will zwischen die Taliban und die internationale Terrororganisation Al-Qaida. Demnach wird im umkämpften Swat-Tal im Nordwesten Pakistans islamisches Recht, die Scharia, eingeführt. Weltliches Recht soll in der Provinz nicht mehr gelten. Im Swat-Tal haben Taliban vor 2 Jahren einen Aufstand begonnen. Sie haben dabei viele Schulen für Mädchen zerstört. Israel plant, die jüdischen Siedlungen im Westjordanland weiter auszubauen. Konkret geht es um die Siedlung Efrat südlich von Jerusalem. Die Behörden von Efrat teilten mit, Die Armee habe die Kontrolle über 170 Hektar Land übernommen. Die meisten Einsprachen palästinensischer Landbesitzer seien zurückgewiesen worden. Auf dem Land sollen 2.500 Häuser gebaut werden. Es braucht jedoch noch weitere Bewilligungen der israelischen Regierung. In Venezuela will Präsident Hugo Chávez bei den nächsten Wahlen erneut für das höchste Amt kandidieren. Dies kündigte Chávez an, nachdem das Volk in einer Abstimmung die Amtszeitbeschränkung abschaffte. Ohne diesen Volksentscheid hätte Chávez im Jahr 2012 abtreten müssen. Die Opposition akzeptiert das Ergebnis, sie kritisiert aber, dass der Entscheid Venezuela in die Nähe einer Diktatur rücke. In Australien hat die Staatsanwaltschaft nach den verheerenden Buschfeuern ein erstes Verfahren wegen des Verdachts auf Brandstiftung eingeleitet. Ein 39-jähriger Mann wird angeklagt, er habe vorsätzlich 2 Brände gelegt. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft. Bei einem der gelegten Brände sind nach Angaben der Polizei 21 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt starben wegen der Buschfeuer im Bundesstaat Victoria mindestens 189 Menschen. Der verunglückte Schweizer Skirennfahrer Daniel Albrecht ist von Innsbruck ins Berner Inselspital verlegt worden. Die Verlegung gestern sei möglich geworden, weil sich Albrechts Gesundheitszustand am Wochenende weiter verbessert habe, teilte die Innsbrucker Uniklinik mit. Albrecht war am 22. Januar im Training zur Weltcup-Abfahrt von Kitzbühel schwer gestürzt und hatte ein Schädel-Hirntrauma und Lungenverletzungen erlitten. Letzte Woche holten die Ärzte ihn aus einem künstlichen Koma. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5078 Punkten, minus 1%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 48,59 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,34. Zum Wetter. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung erwartet in der kommenden Nacht in den höheren Lagen 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee und bezeichnet die Lawinengefahr im gesamten Alpenraum als erheblich. Auch im Flachland muss morgen früh mit schneebedeckten Straßen gerechnet werden. Tagsüber kann es dann in den tieferen Lagen auch regnen. Die Temperatur erreicht 3 Grad. Im Tessin scheint zum Teil die Sonne und es gibt 9 Grad. Am Mittwoch dann wird es zeitweise sonnig. Mit Biese bleibt die Temperatur knapp unter 0 Grad. Im Süden scheint am Mittwoch die Sonne und mit Nordföhn gibt es 10 Grad.
Das erinnert an die galoppierende Schwindsucht. Japans Wirtschaft torkelt. Dazu ein Gespräch. Ein König testet sein Volk. Abdallah bereitet Saudi-Arabien auf das Zeitalter nach dem Erdöl vor. Ich bin auch ein Franzose, sagt sich so mancher auf Guadeloupe und Martinique und streikt schon einen ganzen Monat. Dann.
Das merkt man schon, wenn man der Dümmste ist in der Schule, oder? In der Schule war ich einfach der Schlechteste. Und ich konnte einfach zeichnen. Und dann konnte ich noch Aufsätze schreiben. Aber sonst gar nichts.
Seit der Schule hat er noch anderes gelernt, Eisenplastiken zu machen. Meisterhaft. Bernhard Luginbühl wird heute 80. Weiter nahe dran an einer zweifelhaften Premiere. Kalifornien könnte als erster US-Bundesstaat bankrott gehen. Erinnerung an jüngst vergangene Zeiten.
There were scientists who were in some cases not allowed to talk to the press. In other cases their reports were altered. In other cases portions were deleted.
Unter Präsident Bush wurden US-Wissenschaftlern Maulkörbe verpasst. Obama will sie wieder hören. Und Leonita lernt Hoppe-Hoppe-Reiter und damit etwas fürs Leben in der Schweiz. Frühintegration von Ausländerkindern, das Dossier dazu im heutigen Echo der Zeit. In Sachen Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft sind sich die Japanerinnen und Japaner schon einiges gewohnt. Aber was heute bekannt wurde über das letzte Quartal, schlägt jahrealte Rekorde. Das Bruttoinlandprodukt der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt brach gegenüber dem Vorquartal um 3,3% ein. Im Jahresvergleich schrumpfte die japanische Wirtschaft gar um 12,7%, dreimal mehr als die der USA. Japans Wirtschaft ist sehr stark von Exporten abhängig. Die sind wegen der weltweiten Krise ins Stocken geraten. Und die Exportabhängigkeit sei nicht der einzige, aber der Hauptgrund für den Wirtschaftseinbruch, sagte mir Peter Kujat von der ARD in Tokio.
Man muss bedenken, dass Japans Wirtschaft im starken Maße exportabhängig ist. Man spricht davon, dass direkt 20% des Bruttoinlandsprodukts durch den Export erwirtschaftet werden. Hinzu kommen ganz viele Zuliefererfirmen in Japan, die an den großen exportorientierten Firmen dranhängen. Auch die sind natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Aber der andere ganz entscheidende Grund, das ist der starke Yen, der diesen exportorientierten Unternehmen zusätzliche Schwierigkeiten macht, weil nämlich die japanischen Produkte im Ausland einfach teurer sind, nicht mehr so gut verkauft werden können. Und das schmälert die Gewinne der japanischen Unternehmen zusätzlich. Die meisten haben kalkuliert mit einem Yen-Wechselkurs, der deutlich höher gewesen ist. Und das führt dazu, dass einfach von den Gewinnen wirklich nichts mehr übrig ist.
Das hat man also nicht erwartet, offenbar, dass der Yen so stark bleibt. Weshalb denn bleibt er so stark?
Wenn man die Fachleute fragt, dann bekommt man als Antwort, die japanischen Banken, der Finanzsektor in Japan ist einfach nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, damals von der Immobilienkrise in den USA. Das hat das Vertrauen in Japan gestärkt. Damals wussten die Investoren letztlich nicht, wohin mit ihrem Geld. Sie sind nach Japan gegangen, haben in den vermeintlich starken Yen investiert. Der wurde dann wirklich stark und das hat dazu geführt, dass die japanische Wirtschaft jetzt zu den Bach runtergeht. Es ist nicht abzusehen, ob das den Yen auch wieder nach unten ziehen wird. Das wäre dann ein Stück weit gut für die japanische Wirtschaft. Oder ob man sagt, vielleicht geht es dem Land gar nicht so schlecht, auch wenn die Zahlen jetzt so schlecht aussehen.
Jetzt hat das japanische Parlament bereits im Januar ein 40 Milliarden Euro Konjunkturpaket beschlossen und ein weiteres, noch viel umfangreicheres, soll offenbar schon bald folgen, hieß es am Wochenende. Was kann das der japanischen Wirtschaft überhaupt bringen? Weil, wie wir gehört haben, ist die ja derart von Exporten und damit vom Ausland abhängig.
Kern dieses Konjunkturprogramms ist quasi Bargeldauszahlung an jeden Bürger, an jede Bürgerin in Japan. So umgerechnet zwischen 100 und 150 Euro sollten das werden. Ja, und dieses Paket liegt immer noch auf Eis, weil es ist zwar zum Teil durchs Parlament durch, aber die Opposition, die Mehrheit im weniger wichtigen Oberhaus hat, die blockiert dieses Gesetz noch und es müssen mindestens 60 Tage vergehen, ehe dann quasi das wichtigere Unterhaus das auch durchdrücken kann. Das ist immer noch nicht erfolgt. Es fehlen auch noch ein paar zusätzliche Gesetze, die verabschiedet werden müssten. Man merkt, hier geht nichts voran. Das merken auch die Bürger und die sagen dann, ja gut, wenn ihr irgendwelche Konjunkturprogramme versprecht, das kann ja möglicherweise irgendwann mal was helfen, aber aktuell bekommt ihr einfach nichts zustande.
Wir haben also blockierte japanische Konjunkturpakete. Auf der anderen Seite jetzt der dramatische Exporteinbruch. Heißt das, Japan kann einfach nicht viel anderes machen als hoffen, dass irgendeinmal die diversen Konjunkturpakete, die rund um die Welt geschnürt werden, auch die Exporte wieder in Schwung bringen?
Ich denke, das ist etwas, was für die japanische Wirtschaft tatsächlich sehr wichtig ist. Und dabei ist es dann gar nicht so entscheidend, ob die Wirtschaft in den USA, in Europa oder aber auch in den Schwellenländern wie China oder Indien wieder richtig anspringt. All dort sind die japanischen Firmen aktiv. All das würde schon dazu beitragen, dass quasi auch hier die weiteren Zuliefererfirmen auch wieder ins Geschäft kommen könnten. Und das würde, denke ich, tatsächlich helfen. Es ist also wirklich wichtig, dass in irgendeinem Teil der Erde der Wirtschaftsmotor wieder anspringt und das dann eben auch auf Japan Rückwirkungen haben kann.
So quasi parallel mit den Werten aus der Wirtschaft gehen auch die Popularitätswerte von Premier Aso steil nach unten. Wird er das politisch überleben?
Ich glaube, nein. Ich glaube, jetzt ist die Situation so verfahren für ihn, dass es eigentlich nur noch eine Frage von Wochen, vielleicht Monaten ist, dass auch er zurücktreten muss, weil es stehen Neuwahlen an im September, spätestens im September. Der Premierminister hat in Japan hier das Recht, den Termin für die Neuwahlen selbst zu bestimmen. Und Taro Aso war eins der Hoffnungsträger. Er hat es aber nicht geschafft, die Wirtschaft wirklich nach vorne zu bringen, sich mit der Opposition irgendwie zu einigen, damit das Paket auch wirklich durchs Parlament durchkommt. Das nimmt ihm die Bevölkerung hier in Japan übel. Zudem hat er einige verbale Ausrutscher sich geleistet, die ihm weitere Popularitätspunkte gekostet haben. Und der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen könnte, ist sein Finanzminister. Eigentlich einer, der in der Krise noch eine recht gute Figur gemacht hat. Jetzt am Wochenende war er beim G7-Finanzministertreffen in Rom und hat dort auf der Pressekonferenz zum Schluss nur noch lallen können. Das haben vor allen Dingen auch die ausländischen Journalisten wahrgenommen. Und das ist für das Ansehen in Japan sehr schlecht. Das mag die Bevölkerung überhaupt nicht, denn es ist wichtig, wie das Ausland Japan auch sieht. Und ich fürchte, dass jetzt wirklich etwas ins Rollen gebracht wird, was das Ende der Regierung hier auch in Japan bedeuten könnte.
Peter Kujat von der ARD über die Wirtschaftskrise in Japan und wie sie auch die Politik ins Strudeln bringt. Politischer Wandel ist kein Begriff, den man ohne weiteres mit Saudi-Arabien in Zusammenhang bringt. Doch ausgerechnet im Wüstenkönigreich findet nun ein Wandel statt, der fast als Umsturz gelte, ginge er nicht vom mächtigsten Mann im Land aus, von König Abdallah. Er ersetzte im Justizapparat und im Bildungswesen gleich reihenweise alte Hardliner durch jüngere, moderatere Kräfte. Und er berief, symbolisch besonders wichtig, sogar erstmals in der saudischen Geschichte eine Frau in sein Kabinett. Fredrik Steiger berichtet.
In Saudi-Arabien dürfte ausgerechnet der bald 85-jährige König Abdallah einer der progressivsten Bürger sein. Allmächtig aber ist der Monarch nicht. Er muss auf konservative Kreise in seiner eigenen, weit verzweigten Familie Rücksicht nehmen und sie wiederum vertreten rückwärtsgewandte Kräfte in ländlichen Gebieten, vor allem im Hochland. Und schließlich gibt es die fundamentalistischen religiösen Würdenträger. Häufig wurde deshalb geklagt, Abdallah sei zwar aufgeschlossen und wolle das Königreich in seinem 21. Jahrhundert aufbrechen lassen. Doch seinen Worten folgten leider kaum Taten, er setzte sich zu wenig durch. Inzwischen aber fühlt er sich stark genug und weiß um seine Popularität im Volk und tut deshalb einen großen, für saudische Verhältnisse gar einen gewaltigen Schritt, indem er die bisherigen Chefs der gesellschaftlichen Schlüsselministerien für Bildung, Gesundheit, Justiz, Information und Kultur auswechselt. Außerdem setzt er den stockkonservativen Chef des einflussreichen Komitees zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters ab, dem die gefürchtete Religionspolizei Mutawa untersteht. Der Politologe Sadiq Malki von der Universität Jeddah, der es durchaus wagt, auch die Mächtigen zu kritisieren, spricht nun von einer weisen Entscheidung des Königs.
Now King Abdullah's new decision, which is a very wise decision, brings back diversity to the Saudi system.
Die Umbesetzungen brächten vor allem die Vielfalt zurück in ein Land, in dem nun jahrzehntelang eine einzige rigide Denkschule dominiert habe. Malki hofft sogar auf eine eigentliche Revolution im Rechtswesen.
Rules should be applied based on a law, documented law, and not in the name of the religion per se.
Recht solle, so Professor Malki, aufgrund klarer Gesetze gesprochen werden und nicht aufgrund willkürlich ausgelegter religiöser Prinzipien. Der Koran sage, es dürfe bei der Religion keinen Zwang geben. Außerdem weise der Koran den Frauen eine Schlüsselrolle zu. Auch daran knüpft der sehr religiöse König Abdallah an, indem er mit Vizebildungsministerin Noura Al-Fayez die erste Frau in sein Kabinett beruft.
I think this vice minister position is a minimal change, in my opinion. There must be more of them. Probably the king is only testing the, if you may say, not.
Für Sadiq Malki ist das ein erster kleiner Schritt, dem weitere folgen könnten und müssten. Vermutlich testet der König sozusagen den Markt. Er wolle sehen, wie die öffentliche Meinung im Land auf die erste Ministerin reagiere. Bedeutsam ist auch, dass Abdallah im Bildungswesen 60- und 70-jährige Technokraten durch 20 Jahre jüngere Kräfte ersetzt, die als aufgeschlossen gelten.
Our economic life is built on the output of the educational system.
Saudi-Arabiens Wirtschaft sei darauf angewiesen, dass das Bildungswesen qualifizierte Kräfte hervorbringe. Das sei bisher arg vernachlässigt worden. Stattdessen wurde auf religiöse Indoktrination gesetzt. König Abdallah hat rascher als andere in der Herrscherfamilie erkannt, dass sich sein Land ändern muss, wenn es auch in der Nach-Erdöl-Ära bestehen will. In den zunehmend freien saudischen Zeitungen ist von einem Meilenstein und einer Zeitenwende die Rede. Viele Akteure der Zivilgesellschaft atmen regelrecht auf, unter ihnen immer mehr Frauen. Und die Wirtschaft feiert die Entscheidungen des Monarchen geradezu stürmisch. Für die zurückgebundenen konservativen Kräfte bedeuten die Neuerungen freilich einen Schock. Schwer abzuschätzen ist, wie stark und wie entschlossen sie sind, zumindest zu versuchen, die jetzt angestoßene Entwicklung zu bremsen oder sogar das Rad wieder zurückzudrehen.
Martinique, Guadeloupe, La Réunion.
Auf dass die Sonne nie untergehe über Frankreich, besitzt die Grande Nation eine Reihe von kleinen und kleinsten Inselchen rund um den Globus, die Überseeterritorien. Manche sind beliebte Destinationen für Kontinentalfranzosen auf der Suche nach der Wintersonne. Ansonsten aber spielen sie im öffentlichen Bewusstsein eine geringe Rolle. Aber jetzt macht diese ferne Peripherie plötzlich dicke Schlagzeilen. Auf den französischen Karibikinseln herrscht Generalstreik und das schon seit einem Monat. Und die Regierung in Paris wirkt ratlos. Von dort, von Paris, Philipp Scholkmann.
Wochenlang hatte die Regierung in Paris gehofft, der Generalstreik auf Guadeloupe werde sich schließlich ohne größere Zugeständnisse totlaufen. Doch sie hat die Entschlossenheit der Streikführer offensichtlich unterschätzt. Sie nennen ihre Organisation Komitee gegen die Ausbeutung. Und sie verlangen unter dem Applaus der Bevölkerung höhere Löhne und tiefere Preise, aber eigentlich viel grundsätzlicher eine gerechtere Reichtumsverteilung in der Überseebesitzung, die wie ein französisches Departement verwaltet wird, in der aber manche der alten Kolonialstrukturen überdauern. Abgesehen vom Tourismus hat Guadeloupe keinen leistungsfähigen Wirtschaftszweig. Selbst ein Teil der Landwirtschaftsprodukte wird vom 7000 Kilometer entfernten französischen Festland herbeigeschafft. Manche Produkte kosten annähernd doppelt so viel wie in Paris. Und die Benzinpreise explodierten im letzten Jahr wie überall, gingen aber eigenartigerweise mit dem Absacken des Ölpreises nicht zurück wie überall. Das war Mitte Januar der Auslöser für den Protest, der begleitet ist von einem tief sitzenden Gefühl der Benachteiligung bei der kreolischen Mehrheit, die von den Sklaven abstammt und die mit einer Arbeitslosigkeit kämpft, die doppelt so hoch ist wie die im Kernland.
L'État mobilisera dès cette année près de 190 millions d'euros.
Überseeminister Yves Jégo zählte bei seiner letzten Mission noch auf dem Flughafen von Pointe-à-Pitre alle die Zugeständnisse auf, die die Regierung in Paris machen wolle, um die Lage zu beruhigen. Doch den Streikenden fehlt dabei ein Zentrales: die Lohnerhöhungen, die die großen Unternehmen auf der Insel nur gewähren wollen, wenn sie dafür von Paris direkt entschädigt werden. Dazu aber ist Paris nicht bereit. Seither sind die Fronten verhärtet. Milliarden Euro werden in die Karibik gepumpt, aus Paris, aber auch aus Brüssel, aus den europäischen Töpfen zur Förderung extremer Randregionen, doch sie kommen nur zum Teil bei der Bevölkerung an. Im Visier sind vor allem die Großgrundbesitzer und Nachkommen der französischen Kolonialfamilien, die noch heute praktisch die gesamte Wirtschaft der Insel kontrollieren. Bisher mit dem Segen aller Regierungen in Paris.
Il y a un problème d'une économie insulaire qui est l'héritière de l'époque de la colonisation.
Doch Jégo nimmt sie neuerdings in die Pflicht. Er spricht von Wirtschaftsmonopolen, die beendet werden müssten, wohl in der Hoffnung, sich als eine Art neutraler Vermittler wieder ins Spiel zu bringen. Ein internes Papier der französischen Regierung zirkuliert, das zahlreiche Dunkelzonen im Treibstoffgeschäft ausmacht, wo die Preise unter staatlicher Kontrolle festgesetzt werden. Der Bericht kommt zum Schluss, von dem System profitierten alle, außer die Kunden. Die Nachbarinsel Martinique hat sich dem Streik angeschlossen und selbst auf der tausende Kilometer entfernten Insel La Réunion versuchen die Gewerkschaften, die Basis zu mobilisieren. Während die Sozialistische Partei in Paris nun ebenfalls eine Delegation in die Karibik entsandt hat, sie versucht, den Streik an der Peripherie als Teil des größeren landesweiten Protests gegen die Politik von Präsident Sarkozy darzustellen. Die Reiseveranstalter raufen sich derweil die Haare. Es ist Hochsaison, doch viele Touristen haben storniert und die wenigen, die trotzdem die Reise ins karibische Abenteuer unternommen haben, treffen auf Restaurants mit heruntergelassenen Storen und kilometerlange Staus vor den wenigen Tankstellen, die noch geöffnet sind.
Philipp Scholkmann im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Die weiteren Themen hier: Kalifornien steht vor dem Bankrott. Wissenschaft zählt wieder etwas in den USA. Und auch Spielen will gelernt sein, ein Projekt zur Integration von Ausländerkindern. Doch zunächst jetzt zu Atlas, zu Sisyphus oder Skarabäus oder auch Tischlein deck dich, schlanke Aggression, Zorn. All das sind Namen von Eisenplastiken oder Feuerwerken des Emmentalers Bernhard Luginbühl. Er wird heute 80 Jahre alt. Der Künstler ist unzählige Male gewürdigt, gepriesen, beschrieben worden. Peter Maurer meint, den besten Eindruck erhält man, wenn man dem Mann mit seinem Schweißbrenner und dem Hammer einfach zuhört. Luginbühl-Töne aus den letzten 40 Jahren.
Ich würde sagen, nicht torkeln. Man ist beim Torkeln einfach durchs Leben, wie jeder Mensch torkelt durchs Leben. Und der Zufall spielt eine grosse Rolle. Es war eigentlich so, dass ich immer grössere Sachen machen wollte, bis jetzt. Und sie werden immer grösser. Warum, weiss ich nicht. Ich habe nie gerne, es kleiner zu machen. Oder wenn ich es kleiner mache, so blöd sind, ist es klein, dass man es gar nicht brauchen kann. Also man muss die Lupe nehmen.
Ich war selber in der Kunstkommission. Es ist einfach so, in der kleinen Demokratie, die wir haben, werden wirklich nur, ich möchte wirklich sagen, nur die Zahnpfügel gefüttert. Man kann mittelmässige Sachen überall platzieren, überall herstellen. Und wenn ihr so durchs Land fahrt, seht ihr, was da für mittelmässige Sachen sind. Etwas, sagen wir mal, Aggressives, ganz Persönliches, ganz Gutes, kann man in der Schweiz nicht mit diesen demokratischen Mitteln aufstellen.
Mit dem Eis ist das Ganze etwas Neues. Erstens haben wir kein Geld gehabt für das Eis zu kaufen. Zweitens haben wir kein Werkzeug gehabt. Drittens waren wir mausarm für Werkzeug zu kaufen. Und das war eben das Abenteuerliche daran. Und das Schöne daran war, dass gleich etwas entstanden ist.
Wenn ihr einen riesigen Klumpen Eis seht, ich sehe den Lugerbühl, der hat den Eis auf dem Rücken, der riesige Keim auf dem Rücken und läuft den ganzen Tag mit dem Mauer. Ja, das ist ja blöd. Es gibt ja Schrauben. Und wenn etwas ganz schwer ist, oder in dem 1000 Schrauben, das ist nur noch ganz leicht. Das Karabäus habe ich auch gemacht in der Figur. Und das ist ein ganz gutes Tier, das immer Kugeln rollt, dann rollt es wieder zurück, und dann kann er wieder gehen, der weiss, was machen. Es ist etwas vom Schönsten, was es gibt, der Schrott in der Vegetation. Der Gegensatz ist ja schön. Je schlechter das es ist, je schöner kommt das Grusige raus, das Kräftige raus. Mit den Verbrennungen, das hat natürlich dem Tängeli auch gefallen. Der war einfach im gleichen Spitalkrank wie ich. Über Kunst haben wir nie geredet, jemand geschnödet, über die anderen, was das für Doppel sind.
Das Abenteuer ist sehr wichtig für mich. Und das finde ich nur, in dem, dass ich die Augen offen habe. Wir haben es eben Lugibül. Der schaut auf alles. Ist das alles jetzt? Das ist ja nichts. Ich bin immer enttäuscht, wenn man so ein Interview macht, jetzt habe ich mir das Feuer erst an.
Worte von Bernhard Luginbühl, zusammengehämmert von Peter Maurer. Kalifornien ist der wirtschaftlich größte US-Bundesstaat. Wäre es ein eigenes Land, bildete es die 8. Volkswirtschaft der Welt. Dieses große Kalifornien steht vor dem Bankrott und nicht zum ersten Mal. Staatsangestellte müssen Zwangsferien nehmen. Tausende Bauprojekte wurden auf Eis gelegt. Zahlungen an Schulen und Sozialdienste sind vorläufig gestoppt. In den Kassen des Staates fehlen über 40 Milliarden Dollar und das Parlament kann sich nicht auf einen Sanierungsplan einigen. Nun droht Kalifornien wieder einmal das Geld auszugehen. Max Ackermann berichtet.
Vor dem Parlamentsgebäude in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento demonstrieren aufgebrachte Bauarbeiter. Die vielleicht 200 Männer in Leuchtwesten und Schutzhelmen tragen eine elektronische Anzeigetafel mit, auf der die Forderung «Pass the budget now» blinkt. Verabschiedet endlich ein Budget. Die Demonstranten fürchten um ihre Arbeitsplätze. Der Staat Kalifornien hat über 5000 Bauprojekte vorläufig gestoppt, weil die Finanzierung nicht mehr gesichert ist. Staatliche Büros wie Vermessungsämter oder Motorfahrzeugkontrollen sind jeden ersten und dritten Freitag im Monat geschlossen. 240.000 Staatsangestellte müssen Zwangsferien nehmen und verdienen faktisch 10% weniger. Ärgerlich, sagt eine Angestellte, aber sie sei schon froh, dass sie nicht die Stelle ganz verliere.
As hard as it's going to be, to have people be out of a job, that's just making everything worse.
Die Angst ist begründet. 20.000 Kündigungen sind bereits verschickt. In Kaliforniens Staatskasse klafft ein Loch von über 40 Milliarden Dollar. Um das von der Verfassung vorgeschriebene ausgeglichene Budget zu erreichen, sind drastische Maßnahmen nötig. Seit fast 4 Monaten schon ringt das Parlament darum. Der letzte Vorschlag sieht eine Mischung aus Einsparungen, Steuererhöhungen und neuen Anleihen vor. Doch neues Geld ist teuer. Kalifornien hat das tiefste Kreditrating aller 50 Bundesstaaten. Und von Sparmaßnahmen wären vor allem Schulen und Sozialdienste betroffen. Dabei bräuchten ausgerechnet in diesen Krisenzeiten mehr Bedürftige die Hilfe vom Staat.
25% more individuals. More than 300% more families.
Zu ihnen kämen im Moment 25% mehr Kunden als normal, sagt der Leiter eines obdachlosen Asyls in Los Angeles, und mehr als dreimal so viele Familien wie noch vor einem Jahr. Jeder Dollar weniger sei da wirklich schlimm.
So any cutback in resources to us is going to be devastating.
Ähnlich tönt es im ganzen Staat, und doch hätte das Parlament diese Kürzungen akzeptiert, nicht aber die Steuererhöhungen. 1% mehr Umsatzsteuer, höhere Motorfahrzeuggebühren und eine Abgabe von umgerechnet etwa 4 Rappen pro Liter Benzin war zuletzt der Vorschlag. Doch die republikanische Ratsminderheit lehnt das kategorisch ab. Keine neuen Steuern ist ihr Credo, und weil bei Haushaltsabstimmungen eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, kann die radikale Minderheit alles blockieren. Was selbst Parteifreund Arnold Schwarzenegger zur Weißglut treibt. Aaron McClear, der Sprecher des Gouverneurs, warnt, mit jedem Tag Verzögerung würden die Probleme grösser und die Gegenmaßnahmen drastischer.
The longer we go, the bigger the problem gets. And the more drastic the options become that the governor has to implement to save the state money.
Im Extremfall droht Kalifornien bereits Ende Monat der Bankrott. Was das allerdings ganz genau bedeuten würde, weiß niemand so recht. Noch nie ist in den USA ein Bundesstaat pleite gegangen.
Max Ackermann hat berichtet. In Chicago sind sozusagen Nikolaus, Christkind und Osterhase gemeinsam angekommen. Dort in Chicago tagt der Kongress der Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft, AAAS oder amerikanisch AAAS. Und die 8000 Wissenschaftler nehmen verblüfft zur Kenntnis, dass mit dem Konjunkturpaket des neuen Präsidenten ein Geldsegen von 21 Milliarden Dollar auf die Wissenschaft herniederregnet. Das Weiße Haus war für die Wissenschaft lange Zeit ein Problem. George Bush galt als wissenschaftsfeindlich. Jetzt ändert sich das Verhältnis offenbar schlagartig. Odette Frey ist in Chicago.
Strahlende Gesichter, wohin man blickt. Am AAAS-Meeting herrscht Festlaune. Viele können den Geldsegen noch gar nicht richtig fassen.
That is a lot of money, and I don't think anyone foresaw $20 billion or more for science.
Mit so viel Geld, mit 21 Milliarden Dollar, habe niemand gerechnet, sagt Kei Koizumi von der AAAS-Abteilung für Wissenschaftspolitik. Schließlich solle das Konjunkturpaket die Wirtschaft rasch beleben und nicht langfristige Investitionen ermöglichen, wie sie bei der Wissenschaftsförderung typisch seien. Das Geld soll teilweise in den Ausbau von Forschungsinfrastruktur fließen, etwa in neue Großcomputer und Gebäude. Doch der Mammutanteil ist für die Forschungsförderung vorgesehen, und zwar sowohl für die Grundlagen als auch für die angewandte Forschung. Fast die Hälfte des Geldes ist für die Medizin reserviert, ein weiterer großer Teil geht an die Klima- und Energieforschung. Und auch die Weltraumbehörde NASA, welche befürchtet hatte, sie könnte unter Obama zu kurz kommen, hat einen anständigen Batzen gekriegt, nämlich 1 Milliarde Dollar. Hier in Chicago wird das viele Geld als Zeichen gewertet, als Zeichen, dass Obama der Wissenschaft zugetan ist und die schwierigen Zeiten endlich vorbei sind. Sie sei enorm optimistisch, sagt etwa Rita Colwell, ehemalige Direktorin der National Science Foundation, der zuständigen Behörde für Forschungsförderung.
Enormously optimistic. I do think that the president is prepared to use science and technology effectively to achieve his goals.
Der neue Präsident sei bereit, Wissenschaft und Technologie für seine Ziele einzusetzen. Endlich würden wissenschaftliche Argumente im Weißen Haus wieder gehört. Das war während der Amtszeit von George Bush oft nicht der Fall. Besonders die Klimawissenschaftler, etwa jene der Umweltschutzbehörde, hatten zu leiden. Ihnen seien Maulkörbe im Umgang mit den Medien verpasst worden, sagt James McCarthy, Klimaforscher an der Harvard-Universität und Präsident der AAAS.
There were scientists who were in some cases not allowed to talk to the press. In other cases, their reports were altered. In other cases, portions were deleted.
Die Berichte der Klimaforscher seien vom Weißen Haus redigiert, entscheidende Abschnitte gelöscht worden. Auch andere Forscher seien von Zensur und Manipulation betroffen gewesen, etwa solche, die sexuell übertragbare Krankheiten untersuchten oder Schadstoffe in der Umwelt. Die Wissenschaft und das Weiße Haus. 8 Jahre lang standen sie auf Kriegsfuß miteinander, nun soll alles besser werden. Es geht um Wertschätzung und Mitsprache. Doch auf der Konferenz in Chicago melden sich auch nachdenkliche Stimmen. Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik sei nie einfach, sagt etwa David Goldston, Experte für Wissenschaftspolitik an der Harvard-Universität. Denn eine reine, unpolitische Wissenschaft existiere nicht.
Figuring out which politics are legitimate, where they should come in, what range of policy alternatives.
Man müsse immer wieder von Neuem überlegen, wie Politik auf die Wissenschaft einwirken dürfe und auch, welche verschiedenen politischen Lesarten von wissenschaftlichen Fakten legitim seien und welche nicht und wie die Politik mit wissenschaftlichen Unsicherheiten umzugehen habe. Das alles seien Fragen, die nie weggingen, sagt David Goldston, egal wer im Weißen Haus sitze. Politik und Wissenschaft. Die Hoffnungen in den USA sind groß, dass die schwierige Beziehung zwischen ihnen in den nächsten Jahren gelingen wird.
Der Bericht von Odette Frey in Chicago. Jetzt ist es 18 Uhr und bald 37 Minuten, das Echo-Dossier. Kinder aus sozial benachteiligten ausländischen Familien fallen oft schon in der Schule auf, disziplinarisch und mit schlechten Leistungen. Und sie haben häufig auch später Probleme, Tritt zu fassen. Um dem etwas entgegenzusetzen, wird Frühförderung in der Schweiz immer populärer. Mehrere Städte setzen dabei auf ein Spiel- und Lernprogramm aus den Niederlanden. Es heißt schrittweise und funktioniert ganz einfach. Ausländische Mütter und deren Kinder lernen, wie wichtig Spielen ist. Sie lernen das bei sich zu Hause und von Frauen, die aus demselben Land kommen, sodass keine Sprachbarriere besteht. In Winterthur wurde schrittweise vor einem Jahr gestartet. Sonja Schmidmeister war auf Hausbesuch.
Jetzt haben wir ein Bewegungsspiel. Es heißt der Kniereiter. Den Text haben wir im Albanisch übersetzt.
Saidie Latifi ist zu Besuch bei der 2-jährigen Leonita in einer kleinen Blockwohnung in Winterthur-Wülflingen. Sie erklärt der albanischen Mutter das bekannte Singspiel. Die Tochter will aber nicht auf den Schoß der Mutter. Sie zeigt erwartungsvoll auf die Tasche der Hausbesucherin.
Weil ich bringe immer ein neues Spielzeug, oder? Aber normalerweise sie macht sehr gut mit.
Die Spielzeugkiste, noch ganz neu, steht neben dem Sofa. Saidie Latifi hat bisher jede Woche etwas mitgebracht. Malstifte, Legosteine, Bilderbücher. Jetzt holt die Kleine die stapelbaren Becher aus der Kiste und baut einen Turm.
Braus. Da steht sie, Lampe mal.
Die gemeinsame Beschäftigung soll die Bindung zwischen Mutter und Kind stärken. Spielen, basteln oder mit den Kindern draußen sein, all das sei nicht selbstverständlich in Migrantenfamilien, insbesondere wenn beide berufstätig sind, sagt die Projektleiterin Tanja Falk.
Die Kinder wachsen eher isoliert auf. Die Eltern wissen nicht so recht, dass Spielen gut ist, dass man spielen soll. Oft wird Spielen auch heruntergespielt, das braucht man doch nicht, das nützt doch nichts, obwohl das etwas sehr Wichtiges ist.
Die Hausbesucherin spricht dieselbe Sprache, sie ist mit der Kultur vertraut und hat eigene Kinder. Sie unterstützt die Eltern auch bei Erziehungsfragen oder wenn andere Sorgen drücken. Die ersten Erfahrungen, sagt Tanja Falk, seien durchwegs positiv.
Wir sehen auch, dass die Kinder selbstständiger spielen. Also die Mütter erzählen, oh, mein Kind hat mal 10 Minuten alleine etwas gemacht. Also die Kinder lernen das. Ein Beispiel kommt mir gar nicht in den Sinn, dass eine Mutter den Fernseher aus dem Kinderzimmer verbannt hat. Jetzt nach diesen Hausbesuchen hat sie das gehört, dass das nicht so gut sei. So sehen wir kleine Schritte.
Kleine Schritte, die dazu führen sollen, dass die Kinder motorische, sprachliche oder soziale Defizite aufholen, bevor sie in die Schule kommen. Obwohl das Projekt in Winterthur in der Öffentlichkeit und bei Fachleuten positiv aufgenommen wurde, war der Einstieg harzig. Denn die Suche nach geeigneten Familien war aufwendiger als erwartet.
Wer kennt schon diese isolierten Familien zu Hause? Die trifft man ja nicht auf dem Spielplatz. Die sitzen ja zu Hause, die muss man zuerst finden.
Insbesondere bei der ursprünglichen Zielgruppe der albanischen Bevölkerung war Projektleiterin Tanja Falk mit Misstrauen konfrontiert.
Es sind die Vorbehalte für etwas Neues, für ein neues Programm. Und auch schon hat es Rückkehrprogramme gegeben für die albanische Bevölkerung. Und deshalb haben wir auch Unsicherheiten gespürt.
Mit Hilfe des albanischen Frauenvereins ist es schließlich gelungen, in der ersten Phase 12 Familien für das Projekt zu gewinnen. Sie haben sich verpflichtet, die Hausbesucherin 18 Monate lang einmal pro Woche zu empfangen und regelmäßig an Gruppentreffen teilzunehmen. Ob und wie das Frühförderungsprojekt schrittweise die Chancengleichheit erhöhen kann, wird eine wissenschaftliche Auswertung zeigen. Bei Leonita in Winterthur jedenfalls haben die Hausbesuche schon einiges verändert. Die Mutter nimmt sich jetzt abends mindestens 10 Minuten Zeit, um mit ihr zu spielen, und die Großeltern, die Leonita tagsüber betreuen, schenken der Kleinen seit neuestem Bücher. Und die Hausbesucherin Saidi Latifi ist zuversichtlich, dass Leonita bis zum nächsten Besuch auch an Hoppe Hoppe Reiter gefallen finden wird.
Ja, nächste Woche, ich hoffe, weil während des Wochen, sie kann mit Mutter, und ich bin ganz sicher, weil alle Kinder bis jetzt das fanden sehr gut oder sehr lustig.
Erste erfolgreiche Schrittchen, die Sonja Schmidtmeister begleitet hat. Ob das Projekt in Winterthur auch längerfristig für eine bessere Integration sorgt, bleibt abzuwarten. Der Blick in die Niederlande, von wo die Idee der Frühintegration kommt, lässt hoffen. Seit mehr als 25 Jahren fördert man kleine Immigrantenkinder spielerisch. Elsbeth Gucker über das Projekt, das Winterthur als Vorlage gilt.
Von Obstapje hat der Sprecher im Bildungsministerium in Den Haag noch nie etwas gehört. Es gäbe so viele Programme, stöhnt er, da werde Obstapje doch auch nur eines mehr sein. Damit hat er nicht Unrecht. In kaum einem anderen Land gibt es so viele unterschiedliche Lernprogramme zur Förderung der Integration wie in den Niederlanden. Aber kaum ein Programm ist so erfolgreich wie Obstapje, das Unterstützungsprogramm für die ganz Kleinen. Es wird mittlerweile nicht nur in die Schweiz, sondern auch nach Deutschland oder Rumänien exportiert. Schon in den 1980er Jahren schlug die Lehrerschaft Alarm, weil die Immigrantenkinder so schlecht Niederländisch sprachen. Obstap, zu Deutsch Sprungbrett oder Stufe, war die Antwort auf den Notruf. Ein Lernprogramm für 4- bis 6-Jährige, also Kinder im Vorschulalter. Das spielerische Lernprogramm schlug zwar an, aber die Pädagogen hatten nach wie vor Mühe, die Eltern zu erreichen. Aus diesem Bedürfnis ist kurze Zeit später Obstapje entstanden. Das Neue daran waren Hausbesuche. Auf diese Weise habe die Schwellenangst der Väter und Mütter abgebaut werden können, sagt Hilde Kalthoff vom Niederländischen Jugendinstitut, wo das Konzept entstanden ist. Eltern müssten sich weniger exponieren, wenn jemand zum Spielen nach Hause komme, als wenn sie selbst mit ihrem Kind in die Spielgruppe gehen müssten. Kontakt mit den Familien gibt es dank den Mütterberatungsstellen. Das Spiel- und Lernprogramm wird in den Niederlanden inzwischen in mehr als 40 Gemeinden eingesetzt. Die Erfahrungen seien durchwegs positiv, erzählt Hilde Kalthoff. Die Kinder könnten nicht nur besser reden und sich genauer ausdrücken, sie seien auch aktiver im Unterricht. Ein Lehrer oder eine Lehrerin merke einem Kind denn auch an, ob es am Obstapje-Programm teilgenommen habe oder nicht. Als positiver Aspekt komme hinzu, dass Eltern, die mitgemacht hatten, ihr Kind während der ganzen Schulzeit viel mehr unterstützten, weil sie sich betroffener fühlten. Und die Dozierenden seien begeistert, weil sie sehr viel besser mit den Eltern kommunizieren könnten. Unter dem Strich, sagt Hilde Kalthoff vom Jugendinstitut, unter dem Strich gebe das Lern- und Spielprogramm den Kindern, aber auch deren Väter und Mütter, viel mehr Selbstvertrauen. Es ist mit ein Grund, weshalb Obstapje nach mehr als 15 Jahren noch immer als Erfolgsprogramm gilt.
Obstapje, Integration von Ausländerkindern. Das war ein Bericht von Elsbeth Gucker. Und das war das Echo der Zeit vom Montagabend. Verantwortlich war Urs Bruderer für die Nachrichten. Thomas Akkola am Mikrofon, Hans Ineich.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.